Brüder Konferenz auf der Langensteinbacher Höhe im Oktober 1977. Thema: Bräutigam und Braut, Hochzeit des Lammes, Jungfrauen, König Israels, Haupt und Körper des Christus. Darlegungen im Sinne einer Begriffserklärung. Sprecher Arthur Muhl, Zürich. Offensichtlich handelt es sich um eine sehr weit gesteckte Themastellung. Aber ein gemeinsamer Nenner ist hier in ganz ausgesprochener Weise vorhanden. Nämlich, es handelt sich typisch um Angelegenheiten der Liebe unseres Gottes und Vaters und seines Sohnes Jesus Christus, wie er sie in die Herzen der Seinen ausgegossen hat. Und so sind nun Bräutigam und Braut, Mann und Weib, Jungfrauen, Jünglinge oder Freunde des Bräutigams, Freundinnen der Braut, dann der König Israels mit seinem Sitz in der geliebten Stadt der Tochter Zion, dann kommen aus Übersichtsthemen zur Sprache die Ordnungen in diesen Beziehungen in der ganzen Schöpfung Gottes. Zweitens die Schöpfung Gottes als Familie Gottes. Drittens die Hauptschaften. Und dann besonders die wunderbare Hochzeitsordnung unseres Gottes. Bei diesem allen finden wir die Stellung des Leibes, des Körpers des Christus in ganz einmaliger Weise eingeordnet. Im Folgenden hören wir nun den Vortrag über dieses wunderbare Thema selbst. Unser Herr segne jeden Hörer diese Ausführungen.
Wir dürfen in diesem Reichtum, darf ich einmal so sagen, in diesem Reichtum intimster Liebesangelegenheiten unseres Gottes, bitte, Braut und Bräutigam, Jungfrau, der Leib des Christus, das Haupt, die Freunde, der König, die Königin und so weiter. Wunderbar. In diesem Reichtum dürfen wir nun eine Ordnung finden. Wir beachten zuerst die sechs Stufen im Weltall Gottes. Wenn ich das jetzt so andeute, dann sind wir ja fähig, das Unsichtbare zu sehen. Gott oder so. Christus, dann sein Leib, dann Israel, dann die Nationen und entschuldigt, und dann erst die Engel. In dieser sechsten Ordnung finden wir nun eine genaue Über- und Unterordnung von Hauptschaften. Das jeweilig Höhere ist immer das Haupt des jeweilig Niederen. Das jeweilig Höhere hat immer den Mannescharakter gegen den nächsten Unteren, das weiblichen Charakter hat. Wir beachten jetzt, Gott ist das Haupt des Christus. Christus ist das Haupt seines Leibes. Jetzt achten, nicht erschrecken. Der Leib des Christus ist das Haupt Israels. Und Israel ist das Haupt der Nationen. Und die Nationen, wenn die ganze Menschheit gerettet ist, gegen das Haupt der Engel. Das ist die ursprüngliche und letzte Ordnung Gottes in Bezug auf die Engel. In der Zwischenzeit hat Gott für kurze Zeit den Menschen um seine Untreue wieder im Paradies unter die Engel und Götter untergebracht. Mit Maßstäben Gottes nur für kurze Zeit. Noch einmal, Gott ist das Haupt des Christus. Christus ist das Haupt seines Leibes. Sein Leib ist das Haupt Israels. Israel ist das Haupt der Nationen. Die Nationen sind das Haupt der Engel. Und die Engel sind auf allen Stufen dienstbare Geister und Boten. Das ist ihre Ordnung. Sie waren die Erstlinge der Schöpfung Gottes. Und der Mensch war das Letzte der Schöpfung Gottes, der Zeit nach. Und hier gilt auch, Erste werden Letzte und Letzte werden Erste. Sofort war der Mensch bestimmt zum Herrscher über alles bisherige Werk seiner Hände, vom Engel bis zum Mond. Wir haben die Schöpfungsordnung betrachtet, vom Gott bis zu den Engeln. Die Hauptschaften von Gott. Wie Gott ist darin unter. Und jetzt beachten wir die Familie Gottes. In der 3, Vers 15. In der Schöpfung Gottes gibt es Familien in den Himmeln und auf der Erde. Gott ist der Vater. Jesus ist der Sohn. Wir, die Gemeinde Jesu, bilden den Leib des Sohnes. Israel ist die Tochter in der Familie. Und die Nationen sind die Töchter. Wenn wir es noch nicht beachtet haben, eigenartig Babel, Tyrus, Ägypten und wie die Weltstädte alle heißen, werden Töchter genannt.
Tochter Zion.
Tochter Zion ist die Mitte. Aber dann die Tochter Babel, die Tochter Tyrus, die Tochter Ägypten, und so werden die Hauptstädte der Nationen auch Töchter genannt. Überhaupt die Wohnstädte ohnehin. Die Töchter Jerusalems sind nicht die Mädchen in Jerusalem, sondern die der Hauptstadt zugeteilten Orte, Städte oder Dörfer. Und die Töchter Sodom sind nicht die Töchter, sondern die zugeteilten Unter, politisch unter geordneten Ortschaften. Also, der Vater, Gott, Christus, der Sohn, wir, der Leib des Sohnes, Israel ist die Tochter, Zion, Jerusalem, die Nationen sind die Töchter und die Engel sind in dieser Familie die Dienstbote. Und jetzt kommt die Hochzeitsordnung in dieser Familie. Der Vater ist an oberster Stelle. Der König der Könige, der seinem Sohn nun eine Hochzeit bereitet. Kennen wir das Gleichnis? Das ist der Vater, der seinem Sohn eine Hochzeit bereitet. Christus ist der Bräutigam. Und was sind wir? Wir sind der Leib des Bräutigams. Wir sind der Leib des Christus. Und Christus ist der Bräutigam. Und wir sind der Leib des Heiligen. Ganz klare Sache. Wer so nicht gemerkt hat, darf sich jetzt zur Kenntnis nehmen. Achtung. Dieser Bräutigam nun hat Freunde. Und den werden wir aufhören. Der ganz normale bei der Hochzeit. Die Braut ist das Israel Gottes in Christo. Und die Braut hat was? Freundin. Jungfrau zu ihrer Seite. Und dann haben wir noch die Gefährtin der Braut. Ihre Freundin als Jungfrau und ihre Gefährtin. Noch einmal, Gott ist der König, der seinen Sohn eine Hochzeit bereitet. Der Sohn samt seinem Leib bindet den Bräutigam. Und dieser Bräutigam hat Freunde, die werden alles mehr ansehen können. Die Braut hat ihre Freundinnen, die Jungfrauen und ihre Gefährtinnen. Die Braut ist das Israel Gottes. Die Jungfrauen sind die Nation. Wir lesen nicht nur die Töchter Tochterbad und Tochterstieren, sondern die Jungfrau-Bad und die Jungfrau-Tier und die Jungfrau so und so und so. Ich darf hier in diesem Zusammenhang gerade jede eigenartige Aussage, jetzt weiß ich glaube ich mal die Stelle, wo sie steht, Offenbarung 14, Vers 14. Da ist eine Heilskörperschaft da, da heißt es, die sind so und so vor Gott dastehen, dann los. Sie sind Jungfrauen, heißt es, sie sind Jungfrauen, denn sie haben sich nicht mit Weihung vermischt oder eingelassen.
Vers 4.
Was ist das?
14, Vers 4.
Offenbarung 14, Vers 4. Haben wir nicht an dieser Stelle doch auch schon mal kurz Halt gemacht und gedacht, na nur, also, wie soll das verstanden werden?
Ja.
Sobald wir wissen, sie haben sich mit Weibern nicht eingelassen. Jede Heilskörperschaft Gottes, die durch Jesus Christus von Gott aufgenommen wird, wird zuerst in die Stellung einer Jungfrau versetzt, wo alles neu gemacht wird. Rein, heilig. Steht das sogar bei uns, dem Leib des Christus? Hat nicht Paulus uns als eine falsche Jungfrau einem Mann zugeführt? Bitte. Wir sind auch eine Jungfrau, vorerst. Und Israel sowieso. Und jede Heilskörperschaft, die der Reihe nach in die Haushaltung Gottes aufgenommen wird, ist zuerst Jungfrau. Sie sind Jungfrauen, heißt es hier, denn sie haben sich nicht mit Weibern vermischt. Kennen wir ein Weib, ein grauenhaftes Weib? Babel, was ist sie? Die Mutter der Hure der Erde, sie ist die große Zentralstadt des Endes. Und die Hure der Erde sind die Großstädte auf unserem Erdenraum. Und so ist die Mutter von ihnen, die vollständig beherrscht. Das sind die Weiber. Das heißt, die Heilskörperschaft zur Zeit des Endes, ich darf es jetzt nicht aufzählen, die sind von all diesen unheimlichen, dämonischen, sodomitischen und zur Zeit Noah gegebenen Dingen vollständig enthalten. Nein, sie haben sich nicht mit Weibern vermischt, denn sie sind Jungfrauen. Gewaltige, prophetische Aussage in der Heilsgeschichte Gottes. Jetzt kommen wir ins Einzelne. Dann kommt eine zweite große Übersicht. Eingeleitet mit einem Aber, das wir dann bei Paulus finden. Ich habe hier notiert. Aber auch nach dieser Hochzeitordnung, die judíos, pero Dios judío nos llama de Achten, das Paulus schreibt, die Stelle haben wir eher eben angeführt, im zweiten Kurs von 11, den ersten Versen. Ich habe euch als eine reine Jungfrau einem Manne zugeführt. Hier pflege ich zu sagen, da ist ja der Vorgang Abraham, Isaac, Eliezer, Rebekka, das Modell dafür. Da ist ja Paulus der Eliezer Gottes. Ist Abraham ein Vorbild für Gott, Vater der Höhe? Ist Isaac Sohnschaft darstellen? Jawohl. Eliezer, was hat er gemacht? Er hat dem Sohn des Vaters die Jungfrau zugeführt. Rein. Paulus, der Eliezer Gottes, in diesem Zusammenhang unseres Themas. Nicht nur das, kommt die gewaltige Aussage, Paulus. Was Gott in der Schöpfung zur Darstellung gebracht hat zwischen Mann und Weib, ist ein großes Geheimnis. Das große Geheimnis. Nämlich, ich aber, jetzt kommt das Aber, das ich angeführt habe. Ich Paulus, aber, was heißt das? Auf anderen Ebenen, bitte, dürfen andere das gleiche Geheimnis auf ihrer Ebene sehen, aussehen und verstehen. Ich aber, Paulus kann nicht anders, beziehe dieses große Geheimnis zwischen Mann und Weib auf Christus und die Versammlung, seine Gemeinde, seine Leib. So. Also, ich möchte jetzt etwas sagen. Ich sage ja immer etwas. Aber etwas von Gewicht auf meiner Waage. Ich hörte vor Jahrzehnten einen lieben, teuren Bruder sagen: Bruder, wisst ihr, mit dem neuen Jerusalem haben wir nicht gar nichts zu tun. Ich bin schon damals erschrocken. Wusste nicht recht, wie mir gehören. Also weiß ich es. Wenn wir, der Leib des Christus, der Leib des Heiligen sind, und das neue Jerusalem ist die Braut, hat vielleicht dann die Braut mit dem Bräutigam doch etwas zu tun. Ja, man muss einmal dumm fahren. Ich habe mir grundsätzlich abgewöhnt, zu sagen, mit dem oder jenem, was die Schrift bezeugt, haben wir nichts zu tun. Warum? Alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Mit was haben wir nichts zu tun, bitte? Mit gar nichts. Haben wir nichts zu tun. Na ja, ist doch schön, wenn man endlich mal so frei atmen kann, gell, die Dinge sehen kann, wie sie sind. Verstehen wir von hier an, ist aber der Christus getrennt. Denn letzten Endes ist der Christus das Haupt des ganzen Alters. Und jetzt? Der Bräutigam, Christus samt seinem Leib. Hier. Die Gemeinde Jesu Christi. Die Braut, das Israel Gottes, vom Bräutigam lesen wir, er bereitet sich in seiner Kammer und die Braut bereitet sich in ihrem Gemach. Auf was denn? So, auf was denn? Die Hochzeit. Und jetzt das entscheidende, trennende, auseinanderliegende zwischen Israel, der Braut, und Christus mit seinem Körper als Bräutigam. Ist es vor Gott in Ordnung, solange die Hochzeit nicht stattfindet, dass der Bräutigam fein säuberlich für sich in seiner Kammer, in seinem Gemach sich bereitet und besonders die Braut für sich in ihrem Gemach? Ist das vor Gott in Ordnung?
Ja.
Tadellos. In dieser Weise der göttlichen Liebesordnung allein ist jede Trennung oder Scheidung zwischen dem Weg Israels und dem Weg der Gemeinde des Christus in Ordnung erlaubt. Wenn wir uns diese Ordnung der Herrlichkeit der Liebe Gottes, die beide erfüllt, Israel, die Weiblichkeit Gottes, Christus mit seinem Leib, die Männlichkeit Gottes, und solange die Hochzeit nicht da ist, die beiden lieben sich. Die Braut liebt den Bräutigam, der Bräutigam liebt die Braut, aber halt. So. Die Brücke, nicht so ins Auge der Braut gemacht hinein, die beide, und sie, da ist zu suchen. Je mehr nun diese Trennung, heilige Liebe, beachtet und vollzogen wird, umso herrlicher, wunderbar ist sie dann einmalige Zusammenfügung von Bräutigam und Braut anlässlich der Hochzeit des Lammes. Ich denke, wir dürfen nicht nur annehmen, wenn hier Christus der Bräutigam ist und dass Israel Gottes die Braut, dass hier das Maximum von solcher feinen, sauberen Trennung durchgeführt wird. Denken wir hier einen Augenblick an die feine Berichterstattung in Einzelheiten, wie damals der Hüter des Frauenhauses, die Mutter Esther, wie sich die Esther dort in ihrem Gemach vor der Hochzeit und der Auswahl mit allen Salben und Anordnungen des Salbenmeisters unterzogen hat. Ist das nicht typisch für die Braut Israel, mit all den Satzungen der Reinigung, der Waschung, der Salbung und Schönmachung und Verherrlichung und so weiter? Das Maximum, die Braut bei Braut und Bräutigam. Nun, ich habe noch eine Bemerkung, dass ich sie gar nicht vergesse. Obwohl Paulus die Gemeinde des Leibes eben Christus gegenüber weiblich darstellt, als reine Jungfrau und als Weib, und Christus der Mann, so hütet sich die Schrift in Bezug auf uns, den Körper des Christus, ja nie den Begriff Bräutigam oder Braut zu nennen. Sehen wir, die Linien sind prächtig auseinandergegangen, vorhanden. Bräutigam, der Christus samt seinem Leib in seinem Gemach, die Braut, das Israel Gottes, in ihrer Kammer. Das beginnt ja schon dort in Psalm 19. Wo wir lesen, die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes und so weiter. Und dann erscheint die Sonne als was? Ich sage jetzt schon nicht die Sonne, sondern der Sonnenball als Bräutigam. Der Sonnenball tritt hervor aus seinem Gemach wie ein Bräutigam. Nicht? Bis jetzt war ja ein Bräutigam in der Regel immer noch männlich. Hebräisch richtig. Sonne, männlich, Mond, weiblich. Französisch, männlich, weiblich. Italienisch, nur hier im Deutschen ist das auf den Kopf gestellt.
Früher auch anders, hieß es eher Sonne.
Ah, Die Nation gerichtet für Deutschland. Also, da wir Schweizer hinten ja da hinterher, nicht? Und ich da nicht auslasse. Ne? Das ist wunderbar. Keine innere Messung. Ja. Das Wort steht in Psalm 19, Vers 5. Wir schlagen wir auf, Joel 2, Vers 16b. Joel 2, Vers 16b. Der Bräutigam drehte aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Wunderbar. Das ist der Augenblick, wo was kommt. Urteil. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft, in ihrer Herrlichkeit. Ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Die Frauen verlassen ihr Haus, als es noch finster war. Sie kommen am Grabe an, die Sonne war schon aufgegangen. So geht das durch die ganze Schrift. Sonne Christus. Auf- und Niedergang, Höchststand, Herrschaft, Tiefgang und so weiter. Tritt aus seinem Gemach und hier das zusammenfassende Wort. Der Bräutigam tritt aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Es ist der Tag der Hochzeit des Lammes gekommen. Wir können die Stelle Offenbarung 21 in den Versen 2 und 9. Es ist bekannt, die Stelle, wir schlagen sie gleich uns auf. Offenbarung 21, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen, von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen und siehe, die Hütte oder das Zelt Gottes bei den Menschen. Jetzt thront er nicht mehr zwischen dem Himmel, den Himmel der Himmel zwischen den Cherubim, sondern er, der Bescheidenste von allen, ist glückselig, endlich, inmitten seiner geliebten Menschheit, in einer Hütte selten zu dürfen. Das ist unser Gott. Ich sage ja gelegentlich, die Geschwister, die mich ein wenig kennen, wissen, dass ich verliebt bin schon in die Hütte, die Stiftshütte des Mose. Und da bin ich ja nicht weit von der Gepflogenheit des Allmächtigen entfernt. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Jetzt ist die Menschheit das Zentrum des Weltalls. Die Engel ringsum, von denen ist gar nicht mehr groß die Rede. Wir lesen im neuen Himmel und neue Erde von Engeln noch was. Dass sie an den 12 Toren des Neues, der in Jerusalem, wachposten sind. Torhüter. Sonst nichts mehr. Ein Achten der Menschen in der Mitte. Und jetzt? Ah, wir sind noch an einigen Stellen. Jesaja 49, 18, ein wunderbares Wort hinein in die Hochspannung der mittelorientalischen Kriegspsychose oder Situation. Jesaja 49, Vers 18. Jesaja 49, Vers 18. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir, so wahr ich lebe, spricht Jehova. Du wirst sie alle wie ein Geschmeide anlegen und damit dich gürten wie eine Braut. Jetzt können wir sagen, Halleluja. Thank you.
misalnya manusia.
Paulus Johannes 23 hören wir kurz das Wort des Teufels. Wer die Braut hat, das ist der Bräutigam.
Keine große Weisheit, aber großartig. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam.
Lukas 5,34. Warum fasten deine Jünger nicht? Solange der Bräutigam, ist die Antwort, bei seinen Freunden ist, fasten sie nicht, können sie unmöglich fasten. Es kommt aber die Zeit, wo der Bräutigam ihnen weggenommen wird und dann werden sie fasten. Es bleiben wir im Augenblick stehen bei den Freunden des Bräutigams. Johannes der Täufer bezeichnet sich, er ist der Bräutigam, ich bin sein Freund. Er hatte den Auftrag, den Weg seines Freundes, Jesus, als Bräutigam zuzubereiten. Und was hat Jesus zu seinen 12 Jüngern eines Tages? Ich nenne euch jedoch nicht mehr Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Aha. Achtung. Die Apostel Jesu Christi, die auf 12 Thronen sitzen werden im Reich, sind nicht Braut und nicht Weib, sondern sie sind und bleiben die Freunde des Bräutigams. Und das geht ja nun so intim. So, Johannes der Täufer, der Freund des Bräutigams ist, der alle seine Interessen und seine Vorbereitungen zur Hochzeit ordnet für ihn, sind die 12, wie es im griechischen Text schon so viel mal heißt, und die Elberfelder übersetzt die Gefährten des Bräutigams, da heißt es, sie, die Jünger Jesu, sind die Söhne des Brautgemaches. Ja, was heißt das? So viele Angelegenheiten. Das heißt, sie, die Apostel Jesu Christi, die Jünger Jesu, sind seine Freunde, die in Bezug auf die Braut, die sie bedienen, das Haus Israel, die Freunde des Bräutigams, die eben der Braut alle Reinigungssalben und alle Dinge zur Verfügung stellen, sie orientieren, sie belehren und in die Herrlichkeit stellen als Braut des zukünftigen Bräutigams führen. Ich kann es nur noch machen. Also, diese 12 Freunde Jesu dürfen in Bezug auf die Hochzeit des Landes ihren viel geliebten und sie viel liebenden Freunde, für die er ja sein Leben gelassen hat, denn in diesen Beziehungen die Braut so zubereiten, dass sie eine vollkommene, strahlende Braut wird, wie ich sie bezeugt. Muss ich mal auf die Uhr gucken. Sag mir, wie viel Zeit habe ich noch? Eine Viertelstunde.
Länger geht das Kampf nicht.
Ja, bitte.
Länger geht das Kampf nicht.
Ah, er sagt, länger geht das Kampf nicht mehr. Wie? Ich kann mich auch kurz fassen, gell? Ja. Er sagt, ich sage überhaupt nichts mehr. Erst wenn es passiert ist, sage ich, aha. Also wir sind auch Freunde, ja, wie? Ja, noch mehr. Nun, der Bräutigam hat seine Freunde, seinen Freund, Johannes den Täufer. Und die Braut wird bedient von den Freunden des Bräutigams. Sehen wir, der Bräutigam bleibt schön für sich in seiner Kammer. Aber seine Freunde besorgen alles, was zu besorgen ist, bis auf die Herrlichkeit der Hochzeit.
Das haben wir gesehen, jetzt kommen beide aus ihrem Gemach und ihrer Kammer, in der Herrlichkeit Gottes, die wir gelesen haben, dann der Vers 9 in Offenbarung 21, die Braut, das Reich des Lammes, das neue Jerusalem. Was geschieht jetzt? Wir als Glieder Christi, er unser Haupt, wir sein Leib, bilden erstens den vollkommenen Mann Gottes. Stimmt das? Ja. Wenn wir vollendet sind. Das Israel Gottes bildet, wenn durch all die Dienste und Wege auf ihre Reise, nicht wie wir, wird dargestellt als das vollkommene Weib. Der Christus samt Leib ist der vollkommene Mann. Und das Israel Gottes ist das vollkommene Weib. So. Jetzt ist noch Mann und Weib. Was geschieht jetzt? Beim Vollzug der Hochzeit des Lammes ist abschließend weder Mann noch Weib, sondern jetzt ist der Mensch Gottes vollkommen, männlich, weiblich, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Kennen wir das noch? Das reicht mindestens so weit. Denn lasst uns den Menschen machen, nicht Menschen in der Mehrzahl, männlich, weiblich, war der erste Mensch. Die Trennung in Mann und Weib bedurfte ja einer ersten großen Gottnachkommung, während welcher Gott das Weib aus dem Manne heraus operierte und sie gegeneinander gegenüberstellte. Das war aber nicht von Anfang an so, und der ich im Anfang das Ende verkünde, dann ist nicht mehr Mann und Weib überhaupt, sondern dann ist endlich der Mensch Gottes vollkommen. Was kann jetzt geschehen? Zu jedem guten Werk völlig geschickt. Aber was hat denn der Leib Christi zu tun, wenn die Hochzeit des Lammes vorüber ist? Was hat denn der? Alle Verheißungen, so viele es ihrer gibt, die sind in Christus Jesu garantiert. Ja, am Anfang vor Grundlegung der Welt und am Abend, wenn alles vorbei ist und erfüllt ist. Aber durchgeführt wird das zur Herrlichkeit Gottes durch uns, was war, das Haupt überlässt die Funktionen seinen Gliedern, den Leib. Dann, wenn die Hochzeit des Lammes vollzogen ist, ist erst die Voraussetzung gegeben, dass jetzt die ganze Kreatur Hoffnung hat, verwandelt zu werden bis in die gleiche Herrlichkeit der Freiheit der Söhne Gottes. Der Mensch Gottes vollkommen. Die Einzelfunktion lesen wir bei Paulus im Epheserbrief, nämlich unser Kampf, unsere Bemühung aller Art hat einen Generalnenner, nichts Geringeres als eines Tages jeden Menschen vollkommen darzustellen in Christo Jesu. Wir haben die Freunde etwas näher angesehen, die Jungfrauen wollen wir noch betrachten. Matthäus 25 haben wir ja das Gleiche von den 10 Jungfrauen. Ich habe in der Gesamtübersicht darauf hingewiesen, dass diese Jungfrauen dann die Nationen sind, also in großen Linien. In der Familie Gottes sind sie die Töchter. Israel, Jerusalem ist die Tochter, das sind die Töchter. Jungfrauen. Im Gleichnis der 10 Jungfrauen beachten wir, diese 10 Jungfrauen sind ja nicht, haben ja nicht bräutliche Stellung.
Sie sind die Freundinnen, die Gefährtinnen der Braut. Und dass die natürlich sehr gern bei der Hochzeit dabei sind. Und als Freundinnen und Gefährtinnen der Braut lieben sie natürlich auch den Bräutigam. Auf alle Fälle möchten sie dabei sein. Und sie alle 10 sind Jungfrauen. Das heißt, vor Gott rein, die Unheilskörperschaft aus allen Nationen. Das ist erst in der Zeit beim Übergang dieses zum nächsten Äon des Friedensreiches der Fall. Diese Jungfrau in Psalm 45, Vers 14 und Psalm 68, 25 begleiten die Braut ins Gemach oder ins Hochzeit. In Hohelied 1, Vers 3 lesen wir: Deshalb lieben dich den Bräutigam, auch die Jungfrauen lieben den darum, weil alle seine Aussagen sind wohlduftend, lieblich angerufen. Deshalb lieben ihn die Jungfrauen, das heißt lieblich angerufen, das heißt in jeder Art im Heiligen Geiste Wohlgefallen verbreiten, vorwärts. Die Braut des Lammes bis zur Hochzeit, Jungfrau. Entschuldigung. Jesaja 47, Vers 1, die Stelle, wo zum Beispiel Babel als Jungfrau bezeichnet wird. Und die Stelle Offenbarung 14, Vers 4 haben wir schon gesehen. 1. Mose 14, 18, König. Melchisedek segnet Abraham. Er ist der König der Gerechtigkeit, noch über Abraham steht. Das typische Beispiel für Christus als den König des Friedens. Wieder in Psalm 45 erscheint er in den wunderbaren Gelächtern von gelben Beinen und lauten Spiegel und so weiter. Christus selbst ist der 1. Timotheus 1, 17, der König der Äonen. Psalm 95, Vers 3, Christus ist auch der König der Götter, aller Götter. Und eine Bemerkung jetzt, 1. Korinther 15, 25, diese Zusammenhänge sind nun Endphase im Ablauf der Heilsgeschichte Gottes. Und das lesen wir da, dass Christus als König herrschen wird. Jetzt kommt ein Bis. Der Vater ihm alles, was all unter seine Füße gelegt hat, und das macht Gott jetzt. Jetzt lässt er sogar jede Königsherrschaft auf die des Christus aufhören, denn was ist jetzt geschehen? Jetzt ist Gott alles in allem, denn aber was? Als Vater. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Und jetzt sind wir wieder bei der Familie Gottes angekommen, wo die ganze Schöpfung eine Familie Gottes sein wird. Wir, Haupt und Leib, unsere Leiber. Die Stelle muss stehen. 1. Korinther 6, Vers 15. Wisset ihr nicht, dass schon eure Leiber, da, alter Mensch, Glieder am Leib des Christus sind? Da habe ich gestanden. Wunderbar. Weil auch dieser alte Mensch sei, ist schon völliges Eigentum Jesu Christi. Und ist schon ein Glied am Leib des Christus. Wenn wir einander so kennenlernen, schon jeder. Wie er ist. Nicht er uns. Er schämt sich ja nicht, uns Brüder zu nennen. Wir sind echt seine Brüder, nicht Halbbrüder. Unser Leiter, lieber Christi, ich schließe. Erinnere es nur an das Königreich des Sohnes seiner Liebe, in welches wir versetzt sind. Ich schließe den 1. Korinther 12 mit einigen Worten.
Schon fertig.
Also, 1. Korinther 12, da ist der Leib des Menschen als Modell für den Leib des Christus vor uns hingestellt. Ich lese: Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes haben, obgleich viele ein Leib sind, also auch der Christus. So. Gerade vorher hat sich Paulus, ich weiß nicht in wie vielfacher Weise, Mühe gegeben, immer zu schreiben, ein anderer aber hat die Gnadengabe, ein anderer aber jene, ein dritter, anderer jene und so weiter. Wenn alle in Zungen reden würden, was wäre denn das? Also bitte, von einer Ordnung. Das sind Glieder am Leib des Christus, nur die gerade, sagen wir mal, Mund sind. Andere sind der Fuß, andere sind Hand, andere sind Auge, andere sind Herz und so weiter. So. Das kommt jetzt. Ich greife jetzt nur noch herauf. Zwei Hauptpunkte. Erstens, wir fragen uns manchmal theologisch, fromm, gehört wohl der dort oder die dort oder die Gemeinde oder jener Kreis auch zum Leibe des Christus? Hier steht zweimal, sogar wenn ein Glied des Leibes zum anderen sagen würde, du, weil ich Auge bin, ich bin Auge und weil du Hand bist, so bin ich nicht von dem Leibe. Ist doch was ganz anderes als ich? Wie können wir beide vom Leibe sein? Der Geist Gottes lächelt und sagt, ist er deshalb nicht gleichwohl vom Leibe? Das heißt, wenn einer zu mir kommt und sagt, ich glaube, an mir ist das da mit dem Leib Christi, ich habe nichts zu tun. Nicht? Und lächle ich und sage, deshalb gehört das Leib wohl dazu. Und sogar wenn du sagst, ich höre nicht dazu. Bitte, ist das hier da? Jawohl. Zweimal, zwei Zeugen. Es kommt der Schönste. Und Vers, nehmen wir 22. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Wir, die nicht stark sind im Glauben, wir denken, ja, wir sind ja auch kräftig. Da vorne sitzen wir ja nicht. Wir sind gar nicht so notwendig. Gerade die Glieder meines Christus, die uns die Schwächeren zu sein scheinen, die sind notwendig. Die reine Haltung Gottes, des Geistes. Und die uns die Unehrbaren des Leibes zu sein denken. Wenn so ein unehrbares Glied da herumläuft in der Gemeinde, diese umgeben wir schon mit reichlicher Ehre. Und das macht Gott zuerst. Und kommt noch nachher. Und unsere nicht anständigen, Paulus, sehr fein zurückhalten. Er sagt ja nicht die Unanständigen, sondern die nicht anständigen haben desto reichlichere Ehre, Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib so zusammengefügt, indem er den mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, haben wir einen herrlichen Gott.
Und dies alles, damit im Leibe des Christus vollkommene Harmonie herrsche. Ich darf nun wagen, diese letzteren Aussagen in Bezug auf die schwächeren, unehrbareren und nicht anständigen Glieder des Leibes des Christus in Beziehung zu bringen mit dem letzten gewaltigen Geschehen vor dem Richterstuhl Christi. Denn wir haben ja gelesen, dass es Gott ist, der dem mangelhafteren, schwächeren und unehrbaren das ergänzend zuteilt, was es nötig hat, um unter den anderen Gliedern des Leibes des Christus würdig dastehen zu können und nicht auf ewig beschämt sein müsste. Wie Christus als König Israels zu seiner verherrlichten, wunderbaren Braut Stellung bezieht, finden wir wohl am feinsten und treffendsten in Psalm 45 zur Darstellung gebracht. Wir lesen einige Worte dort. Es wallt mein Herz von gutem Worte. Ich sage meine Gedichte dem Könige. Meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers. Du, König Israels, bist schöner als die Menschensöhne. Huldseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen, und darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als alle deine Genossen. Myrrhen und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider. Aus Palästen von Elfenbein erfreut dich Saitenspiel. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen, die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Höre, Tochter, und sieh, und neige dein Ohr, und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, von Goldwirkerei ihr Gewand. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt werden, Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen werden zu dir gebracht werden. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel. Sie werden einziehen in den Palast des Königs. Und wir, die Glieder des Leibes des Christus, die Glieder des Bräutigams, wir kommen in dieser Hinsicht, was Königtum und Königreich Christi betrifft, nicht zu kurz. Denn wir sind ja versetzt durch die Gnade Gottes hinein in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Als würdigen Abschluss dieser Ausführungen dürfen wir noch jene Stelle an letzter Stelle in unserem teuren Bibelwort denken und uns mehr ansehen, wenn wir in Offenbarung 22 im 17. Vers lesen dürfen: Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Zum Glück ist dieses Wort das letzte Zeugnis in unserer Bibel und beinhaltet das Wunderbarste, was Gott seinem Herzen und seinen Gedanken gemäß schenken kann, will und wird, dass der Geist, der immer die zarteste, gottwürdigste Vernehmlassung des Herzens Gottes vertritt, kundtut, und die Braut wiederum das zarteste, in Liebe vollendetste, diese beiden hören wir die letzte Einladung aussprechen, und zwar an wen gerichtet? Nicht im Sinne, wie wir sagen, komm Herr Jesus, komm Heiliger Geist oder des Etwas, sondern die Einladung richtet sich an solche Wesen, die dürsten, die Durst haben und die gerne trinken möchten und nicht können, weil es unmöglich war. Nun hat Gott in Christo, in seiner Erlösung, das dem Gesetz Unmögliche möglich gemacht. Und so werden die Wesen, die noch in den Gerichtsgluten dürsten, nun aber hinaus möchten, die trinken möchten, die trinken wollen, hören nun die Einladung, komm. Und dann die Weisung, wer das nun hört, er dürfe kommen. Der spreche, bevor er kommt, seinerseits, komm, zu wem denn? Zu seinem Hintermann, von dem er weiß, der dürstet auch und möchte auch schon lange trinken. Und wenn es dieser Hintermann gehört hat, darf der erst kommen, wenn er seinem Hintermann weitergegeben hat. Also, vor uns steht eine Kettenreaktion der Liebe Gottes, durch welche er aus allen Gerichten alle erreichen wird. Wir lesen noch einmal, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Mit dieser Einladung dürfte das Problem, welches das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus stellt, in Bezug auf Endlösung nach dem Herzen Gottes, an Deutlichkeit und Beantwortung nichts zu wünschen übrig lassen. Und nun dürfen wir, die zur gegenwärtigen Generation gehören, besonders die mittelalterlichen oder gar jungen unter uns, alle diese wunderbaren, gottgegebenen Herrlichkeiten in nächster Nähe in Erfüllung sehen. In nächster Nähe, in der Meinung, ja Überzeugung mit vielen Brüdern und Schwestern, dass die Dinge sich erfüllen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wir wissen, dass ums Jahr 2000 von William sogar unsere Wissenschaftsgebiete immer wieder Zeugnis geben, ums Jahr 2000 sind Zeiten und Gegebenheiten herangekommen, die eine vollständige Umgestaltung, Erneuerung dringend nötig machen, und wir, die wir allem glauben, was geschrieben steht, wissen getrost, unser Gott ist jetzt daran, seine Verheißungen aufs Wunderbarste zu erfüllen. Amen.
Wir stehen, sagen da. Ihr alle seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Wenn wir uns jetzt an den Tisch des Herrn setzen,